Mitreden, diskutieren oder kritisieren. Der Sonntalk, deine Uniradio-Talksendung.
Heute wird es also im Sonntalk um die Frage gehen, wie gut ist die Uni Passau auf den doppelten Abiturjahrgang vorbereitet und wie gut sollte sie es sein? Bei mir zu Gast im Studio begrüße ich einmal Steffen Becker, Pressesprecher der Universität Passau und Arne Schneider, Vertreter des Sprecherinnenrats der Studenten. Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Zunächst, was fällt Ihnen als erstes und ganz spontan ein, wenn Sie an den doppelten Abiturjahrgang denken und eventuelle Sorgen, Herr Becker?
Also die Universität plant seit über 5 Jahren diese Situation, wie sie auch einmalig eigentlich in der Geschichte der Universität ist. Sie hat den Vorteil, dass sie das auch relativ eigenständig tun konnte. Also es gab natürlich Vorgaben des Freistaates, die Universität konnte selbst bestimmen, wo setzt sie ihre Schwerpunkte, wo baut sie aus, wie baut sie aus, wo verstärkt sie sich personell. Das ist ein Prozess, der seit 5 Jahren läuft und wir haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir es so hinbekommen, dass die Studienbedingungen, die Absolventen des doppelten Abiturjahrgangs vorfinden werden, die ähnlich gleichen guten sein werden, wie sie jetzt herrschen.
Herr Schneider, was sind Ihre Hauptsorgen und Gedanken, die sich die Studenten auch hierzu machen? Wie sehen Sie das?
Für mich wäre das erste Schlagwort, was mir dazu einfällt, Unsicherheit. Es ist eine lange Planungsphase, wie Herr Becker auch schon sagte, aber es ist viel an den Studierenden vorbei geplant worden und wie sich in den Gesprächen auch mit der Unileitung gerade im letzten Wintersemester ergeben hat, weiß niemand hundertprozentig, was auf uns zukommt. Das weiß weder die Staatsregierung noch die Universität.
Und bleiben wir gleich bei Ihnen, Herr Schneider. Wie sehen Sie das? Jetzt angenommen, Sie schreiben jetzt gerade Abitur. Das haben Sie eigentlich noch nicht so wirklich realisiert und schon sind Sie eigentlich an der Uni. Kommt es vielleicht doch ein bisschen dann plötzlich und wie wären Sie damit umgegangen?
Ich persönlich wäre nicht direkt an die Uni gegangen. Mir wäre es zu unsicher. Ich wäre mir nicht sicher, ob ich meinen Studienplatz bekomme, je nachdem, was man schlussendlich für einen Schnitt hat im Abitur. Und ich persönlich habe auch Zivildienst geleistet, was schließlich ja jetzt auch wegfällt. Und war auch recht froh, dass ich nach der Schule erstmal dieses Jahr hatte, in dem ich auch ein bisschen Selbstfindung gehört immer dazu, erleben konnte. Und das würde ich eigentlich auch den Leuten empfehlen, die jetzt direkt von der Schule kommen.
Aber dann haben wir ein Problem im Wintersemester.
Das werden wir sowieso haben, das kann ich jetzt schon sagen, weil es mehr als genug Leute gibt, die jetzt nicht ihre Plätze bekommen, die sie sich vielleicht wünschen. Und die werden sich vielleicht denken, okay, dann warte ich dieses halbe Jahr noch und kommen dann mit der nächsten großen Welle.
Ist das auch Ihre Hauptsorge, Herr Becker?
Also die Zahlen, die wir bisher vorliegen haben, sprechen eigentlich dafür, dass diese Befürchtung, dass die letzten Absolventen des G9-Jahrgangs bis zum Wintersemester warten werden und es sich dort dann extrem bald, dass die nicht eintreffen werden. Also die Universität bietet ja gewisse Studiengänge jetzt ausnahmsweise zum Sommersemester an, sowohl zulassungsbeschränkte als auch zulassungsfreie, wo man diese Unsicherheit ja dann auch nicht hat, dass man keinen Studienplatz bekommt. Und die Zahlen, die wir schon haben, also die Bewerbungsfrist für die zulassungsbeschränkten Studiengänge ist ja schon abgelaufen, da ist die Relation ähnlich wie im Wintersemester. Also sprich, es kommen genauso viele Bewerber umgerechnet auf die Plätze, wie das im Wintersemester der Fall war. Und was für uns heißt, dass da sicher auch sehr viele G9er dabei sein müssen und das also tatsächlich auch sehr viele dieses Wagnis, das ist es ja durchaus, eingehen, direkt vom Abitur ins Studium zu wechseln. Und die Universität hat sich ja auch bemüht, den Leuten eine Brücke zu bauen, indem man gesagt hat, man kann sich mit einem vorläufigen Abiturzeugnis bewerben für diese zulassungsbeschränkten Studiengänge. Und man hat ein Verfahren entwickelt, in dem man versucht, zu erspüren aus den Erfahrungen, die man schon hat, wo wird der NC ungefähr landen und dann den Leuten, die nur eine vorläufige Abiturnote eben vorweisen können, aber da trotzdem noch einem Großteil sagen zu können, sie werden einen Studienplatz bekommen. Also wer heute diese Zusage hat, der kann auch sicher sein, dass er in Passau studieren kann, der kann sich jetzt auch schon eine Wohnung suchen.
Bayernweit sollten ja bis 2011 38.000 neue Studienplätze geschaffen werden. Allein in Passau davon 426 laut Universitätshomepage. Ist es eingetroffen? Also haben wir jetzt wirklich 426 neue Studienplätze für das Sommersemester?
Gut, das ist ja einfach nur eine rein technische Frage, also sie müssen halt die Plätze nur entsprechend erhöhen. Also das ist, also dieser Vorgang ist ja einfach nur ein reiner Verwaltungsakt. Was dahinter steht, ist ja, dass die Staatsregierung ja die Universität Passau mit 8 Millionen für diesen doppelten Abiturjahrgang ausgestattet hat über diesen Zeitraum von 5 Jahren und die Universität mit diesen Mitteln neue Stellen geschaffen hat, um diese zusätzlichen Studienplätze dann auch so betreuen zu können, dass das Verhältnis gleich bleibt.
Ja, aber sind sie schon jetzt real möglich? Also ich meine, technisch ist natürlich klar, aber jetzt rein vom Mehraufkommen, sind sie real praktisch auch in die Raumplanung mit integriert?
Natürlich, ja. Also zusätzlich zu den 8 Millionen, also die sind im Wesentlichen ja für neues Personal auch ausgegeben worden, also damit man die Zahl der Tutorien in bestimmten Studiengängen zum Beispiel erhöhen kann. Dazu gibt es nochmal über 1 Million Euro für Bau- und Raummaßnahmen. Also da hat die Universität Passau ja dieses Gebäude Dr. Hans-Kapfinger Straße 14 angemietet, also um dort auch Personal unterzubringen, aber gleichzeitig auch Seminarräume einzurichten. Und zum Wintersemester, also wo ja dann nochmal mehr Leute kommen, wird dann auch das Gebäude der ehemals katholisch-theologischen Fakultät umgebaut. Also die Bibliothek dort wird aufgelöst und es werden diese Räumlichkeiten so hergerichtet, dass man dort auch nochmal 300 zusätzliche Plätze für Seminarräume hat. Zusätzlich wurde auch die Innensteg-Aula ja schon umgebaut, also das ist ja alles schon auch fertig. Also dort wurde jetzt ein Seminarraum eingerichtet, den man auch teilen kann. Und natürlich auch Maßnahmen getroffen, die vielleicht für die Studierenden nicht so angenehm sind, also dass zum Beispiel Räume bis 20 Uhr blockiert sind, also wirklich für die Lehre, sodass also auch Hochschulgruppen nun auch eben leider auch auf Räume warten müssen. Aber auch das ist ja alles IT-gestützt, also diese Szenarien hat man auch simuliert und es ist eben leider eine Maßnahme, die nötig ist, aber die dann auch dafür sorgen wird, dass es Raumprobleme hoffentlich so klein bleiben wie möglich.
Herr Schneider, wie sehen Sie das?
Da kann ich gleich an mehreren Punkten einwenden. Zum einen zum N10, den wir vorhin hatten. Da bisher von den Zahlen, die bisher vorliegen, ist nur die Informatik der NC, wo wirklich alle reinkommen. Bei den Wirtschaftswissenschaften haben wir momentan einen von 2,0. Das sind auf 60 Plätze, haben wir über 600 Bewerber. Das heißt, 10% bekommen Platz. Natürlich werden auch welche nicht nach Passau gehen und sich für einen anderen Studienort entscheiden. Schließe ich nicht aus, aber in den vorangegangenen Jahren hatten wir in Wirtschaftswissenschaften eigentlich nie das Problem, dass die Leute keinen Platz erhalten. Dann zu den Seminarräumen kann man gleich hinzufügen, dass die Seminarräume in Hans-Kapfinger-Gebäude von Studiengebühren bezahlt werden, was auch dieses Jahr nicht unterstützt wurde von der Studierendenvertretung und nicht aus den Geldern finanziert wird, die die Staatsregierung bereitstellt. Und das sind schon mal die ersten Punkte, die ich dazu anmerken möchte.
Also vielleicht aber verwechseln Sie da auch was. Die Zahlen, die wir jetzt haben, geben eigentlich jetzt nicht so das realistische Verhältnis zwischen echten Bewerbern, die wirklich in Passau studieren wollen, und den zur Verfügung stehenden Plätzen wieder, sondern in den Zahlen, die wir jetzt haben, sind natürlich auch alle Mehrfachbewerber drin. Also Leute, die vielleicht nicht unbedingt nach Passau wollen, sondern die sich an 4, 5 Universitäten bewerben. Also so macht man das ja auch logischerweise heute eigentlich als Studierender. Man legt sich ja nicht auf eine Uni fest, sondern man lässt sich ja dann auch mehrere Optionen offen. Insofern führen diese Zahlen jetzt insofern auch ein bisschen in die Irre. Sie sind aber insofern zu verwenden, dass man natürlich vergleichen kann, wie war das zum selben Zeitpunkt vor dem Wintersemester. Aber es ist nicht die Zahl, die sagt, so und so viele Leute wollten sich einschreiben und so viele Leute hat man genommen. Also das muss man da, glaube ich, differenzieren.
Aber Sie haben es gerade gesagt, man bewirbt sich an mehreren Universitäten. Nur dieses Semester ist es ja dann so, dass ich ja praktisch wirklich nicht diese Zeit habe. Also ich habe das ja mal auf der Homepage gesehen. Bis zum 20. April, glaube ich, bekomme ich den Bescheid, ob ich an der Uni Passau zugelassen bin. Das ist ja dann im Prinzip nur 2 Wochen vor Studienbeginn im Prinzip. Wie soll ich mich da dann bei 4 bis 5 weiteren Universitäten noch zurechtfinden? Oder das ist ja im Prinzip dann ein bisschen Pokerspiel, oder?
Also in Passau ist es so, dass Sie ja als G9-Absolvent ja so eine Art vorläufigen Bescheid bekommen, also zumindest in den Studiengängen, die eben zulassungsbeschränkt sind, wo ja die Einschreibefrist ja auch schon vorbei ist, also die Bewerbungsfrist. Und wenn Sie den haben, dann haben Sie auch einen sicheren Platz. Also es wird natürlich dann kritisch für all die diese Hürde jetzt noch nicht übersprungen haben. Das lässt sich aber auch nicht anders lösen, weil wir natürlich wirklich erst abwarten müssen, wo der NC dann auch wirklich liegt. Mhm. Also für diese Leute wird es natürlich ein Problem sein, aber das ist von Seiten der Universität auch nicht zu lösen. Also das ist eben hier die Sondersituation, die man nicht anders regeln kann. Aber diejenigen, die einen Schnitt haben, wo man sagt, die werden mit Sicherheit sich nicht so weit verschlechtern können, dass sie den voraussichtlichen NC nicht überspringen, die können jetzt schon planen.
Wir haben jetzt schon gerade über die Räumlichkeiten gesprochen, die hinzugemietet werden. Wie kann man sich die genau vorstellen jetzt eigentlich und wie viele sind das und wie sind die zum Campus angebunden?
Also zum einen ist es eben die Instiegaula, die umgebaut wurde für, also so, dass man auch unter Umständen zwei Seminarräume draus machen kann. Also man hat im Juridikum auch die Europaschriften ausgelagert, also so diese EU-Rechtsvorschriften, wo die Bibliothek gesagt hat, die werden nicht sonderlich stark nachgefragt. Die kann man ohne Probleme auch ins Magazin tun. Es muss kein Präsenzbestand sein. Da wären das auch nochmal zwei Räume, also die jetzt eben auch schon im Sommersemester zur Verfügung stehen werden. Wie Sie ja wissen, sind ja auch die Didaktiken der Naturwissenschaften ja aufgelöst worden und die hatten Labore, die man deswegen jetzt auch nicht mehr benötigt im Gebäude der Informatik. Die sind auch umgebaut worden jetzt zu Seminarräumen. Dann gibt es eben diese zwei Seminarräume in der Hans-Kapfinger-Straße und zum Wintersemester dann nochmal 300 zusätzliche Plätze, die man im Gebäude der Katholisch-Theologischen Fakultät, also der ehemaligen, in der Michaeligasse schaffen wird. Was es zusätzlich auch noch geben wird, vielleicht kann man das an einem Beispiel eigentlich ganz gut zeigen. Die Universität hat ja jetzt schon so viele Studenten, wie sie ja in ihrer Geschichte zuvor auch noch nie hatte. Und darauf hat sie natürlich jetzt auch im Wintersemester flexibel reagieren müssen. Also es gibt ja so Veranstaltungen in Fächern, die jeder besuchen muss und wo dann eben die Zahl der Teilnehmer auch sehr, sehr hoch ist. Das hat man versucht zu lösen durch Videoübertragung in einen zweiten Saal. Und sofern es nötig war, hat man auch innerhalb des Semesters auch nochmal auf Beschwerden von Studierenden zum Beispiel reagiert, dass es zu wenig Tutorien gibt und zusätzliche Mittel dann auch bereitgestellt, damit das auch aufgefangen werden kann. Und natürlich wird das auch sicher so im jetzigen Sommersemester und im Wintersemester so sein, dass wir natürlich jetzt nicht jedes Problem voraussehen können, aber in der Lage sind, durchaus auch flexibel zu reagieren, wo es vielleicht einen zusätzlichen Bedarf gibt. Unter anderem auch wird das Intellektzentrum einige Veranstaltungen auch aufzeichnen und diejenigen, die sich für diese Veranstaltung eingetragen haben, werden sie diese Aufzeichnung dann auch abrufen können.
Aber jetzt haben wir eine Sache so ein bisschen außen vor gelassen, das sind die Hörsäle für die großen Vorlesungen. Wie sieht es denn da aus? Sie haben es gerade angesprochen, es wird zum Beispiel Übertragungen werden stattfinden. Herr Schneider, was wissen Sie Näheres dazu mit den Übertragungen und mit der Platzsituation dort?
Also Übertragungen können nur eine absolute Notlösung sein. Wenn ich richtig informiert bin, ist die Vorlesung ABWL, die in Audimax vonstatten geht, finde ich persönlich gesagt furchtbar. Der Kontakt zu den Professoren geht verloren. Ein Professor ist für Forschung und Lehre zuständig und die Studierenden leben auch vom persönlichen Kontakt mit den Professoren. Das heißt, die Videoaufzeichnung kann nur ein Zusatzangebot sein. Man kann keine Veranstaltung anbieten und sagen, okay, 600 Leute finden hier Platz und die übrigen 500, die können sich im Internet angucken. Das kann keine Lösung sein, auch wenn es bisher so nicht gemacht wird im ABWL, das möchte ich auch betonen.
Wurde es dann getestet mit der Videoübertragung schon oder wie ist da der Stand der Dinge eigentlich?
Also das Beispiel, auf das ich mich jetzt bezog, war die Vorlesung Betriebliches Rechnungswesen. Da waren die Erfahrungen des Dozenten so, dass nach einigen Veranstaltungen man auch diese Videoübertragung nicht mehr gebraucht hat, also was einfach ja der natürliche Schwund ist, den man bei vielen Veranstaltungen hat. Und dass dann in dem Hörsaal, in dem die eigentliche Vorlesung stattfand, die Leute dann auch wirklich den Platz gefunden haben, auch wenn er dann natürlich sehr voll war. Und die persönliche Betreuung findet dann ja ohnehin über diese Tutorien statt, die man in diesem Fall ja auch tatsächlich ausgebaut hat. Natürlich ist es im Zweifel nicht so angenehm, wie jetzt der persönliche Kontakt, der durchaus wichtig ist. Aber man muss ja auch betonen, dass wir jetzt hier über einen Zeitraum reden von einigen Semestern, wo die Kapazitäten der Universität wirklich auch voll ausgeschöpft werden. Aber aus demografischen Gründen, das wissen wir ja heute schon, werden die Zahlen dann zurückgehen. Also insofern ist es auch für die Universität nicht sinnvoll und auch nicht möglich, sich nochmal irgendwie baulich zu erweitern, weil das dann wahrscheinlich eine Fehlinvestition auf lange Sicht wäre.
Ja, es ist eine, gut, aber die demografische Sache, das ist jetzt für die, die es in nächster Zeit anfangen, noch irrelevant, ja, weil die trifft es ja dann praktisch, ohne dass man praktisch auf die weitreichenden Folgen sehen kann. wenn Sie jetzt merken, es reicht hinten und vorne nicht oder die Studenten laufen Sturm gegen diese Regelung, gibt es einen Plan B oder einen Notfallplan für sowas?
Also dann wird man natürlich flexibel reagieren müssen. Also die Planungen, die wir jetzt haben, beziehen sich darauf, was wir selbst erwarten. Wenn jetzt unerwartete Fälle eintreten, dann wird man das natürlich versuchen aufzufangen, indem man tatsächlich zum Beispiel zusätzliche Tutorien zu einer Veranstaltung anbietet und eben diese Lösung, wie man sie hat, mit Videoübertragung oder Videoaufzeichnung.
Also das heißt, es wird viel über E-Learning praktisch laufen und die Entgliederung von großen Vorlesungen in die Tutorien, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das wäre dann eine mögliche Reaktion, ja. Also zumal der Trend ja ohnehin dahin geht, dass ja auch die Studierendenvertreter ja auch immer so betonen, dass man ja gerne den Studenten, der sich seine Zeit selbst einteilt, der selber entscheiden kann, wie er den Stoff aufnimmt, dass das ja dann auch in diese Richtung geht.
Stellen Sie sich vor, den Worst Case tritt ein, Herr Schneider. Was würden Sie den Erstis oder den Studierenden generell raten?
Das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, was Ihnen dann zu raten ist. Die klassische Lösung, die man von Studierenden erwartet, ist vermutlich die Demonstration, was auch, nehme ich an, unweigerlich folgen wird, wenn man mit einer Situation unzufrieden ist. Ist eine Demonstration oder eine sonstige Artikulierung des Missmuts die Lösung?
Artikulierung des Missmuts, das ist eine schöne Umschreibung, aber wie kann man das vielleicht auffangen? Weil ich glaube, dass alleine mit einer Artikulierung eines Missmutes ja eigentlich noch nicht geholfen ist. Es ist ja im Prinzip dann nur Luft machen.
Ja gut, wir wollen nicht in britische Verhältnisse zurückkehren und irgendwelche Parteizentralen stürmen. Ich hoffe nicht, dass es so schlimm wird, dass wir dazu übergehen müssen. Es gab ja schon durchaus skurrile Lösungen in Bayern. Es wurden schon Kinosäle angemietet oder ähnliches, weil ja besonders die Hörsäle das Problem sind. Und eben auch die Videoaufzeichnungen keine schnelle Lösung sind, weil dazu sind auch didaktische Schulungen nötig der Dozierenden. Man kann nicht einfach Dozierenden vorne hinstellen und so, ich filme sie jetzt mal. Das ist eine ganz andere Aufgabe, vor einem Publikum zu reden und vor einer Kamera zu reden.
Polar Star Trip mit Minneapolis hier auf der Campus Crew im Sonntalk. Und bei mir zu Gast Steffen Becker, Pressesprecher der Uni Passau und Arne Schneider, Vertreter des Sprecherinnenrates der Studenten. Wir haben gerade schon über die Raumsituation gesprochen, die uns erwartet im doppelten Abiturjahrgang. Und es wird ja auch mit den Höhersemestern dann kollidieren praktisch. Also die Mehrstudierenden des Erstsemesters mit den höheren Semestern. Jetzt, wie ist es? Ich meine, das würde dann praktisch generell mehr für die ganzen kommenden Semester bleiben, erstmal noch. Aber ist es dann vielleicht, besteht die Gefahr, dass dann ein höheres Prüfungsniveau da ist, um so ein bisschen auszusieben? Wie sehen Sie das?
Also der Anspruch der Universität ist schon, dass diejenigen, die jetzt im Rahmen des doppelten Abiturjahrgangs kommen, also die gleichen Studienbedingungen vorfinden wie ihre Vorgänger. Und das heißt, wir versuchen sie, soweit es eben auch möglich ist, gleich zu behandeln. Also das ist auch wirklich die konkrete Vorgabe. Wir freuen uns auf diese Studierenden. Wir wollen ihnen die Qualität bieten, für die Universität Passau bisher auch bekannt ist. Also es ist nicht vorgesehen, dass man dann versucht, die Leute auszusieben oder irgendwie versucht wegzudrücken, weil es ein Imageschaden ist, der sich dann ja auch über mehrere Jahre fortpflanzen würde. Also da würde sich die Universität ja auch doch sehr stark ins eigene Fleisch schneiden.
Wurden Befürchtungen an Sie herangetragen von Studierenden, dass das steigen soll, Herr Schneider? Oder steigen könnte?
Bisher nicht. Ich hoffe auch nicht, dass das passieren würde, auch wenn ich dann glaube, das ist immer noch eine Entscheidung der Dozierenden schließlich, was für Noten vergeben werden. Aber ich glaube nicht, dass die Dozierenden oder die Professorinnen daran interessiert sind, die Neustudierenden auszuschließen über schlechte Noten.
Kommen wir mal zur Situation in der Bibliothek. Wir hatten dieses Semester schon die Parkuhren, die ja einen sehr begeisternden Ansturm gefunden haben von den Studenten. Und werden die Bestände an Büchern, die viel ausgeliehen werden, ebenfalls aufgestockt?
Das ist nicht geplant, nein. Also die Bibliothek hat allerdings ein Budget, das heute deutlich höher liegt als zum Zeitpunkt, als die Planungen für den doppelten Abiturjahrgang begannen. Das Problem ist, glaube ich, auch jetzt weniger der Präsenzbestand. Also die Bibliothek hat sehr viele Maßnahmen getroffen, um den Studierenden auch das elektronische Lernen schmackhaft zu machen. Also diese Bestände, die hat sie sehr ausgebaut. Also wir verfügen heute über die E-Book-Datenbanken, an die wir angeschlossen sind, über 25.000 Bücher und vorwiegend Standardwerke, die hier für die Universität relevant sind. Sie können im Uninetz abgerufen werden. Es sind auch in der Regel Multi-User-Lizenzen, also nicht nur eine Person kann die dann nutzen, sondern mehrere. Man kann die kapitelweise downloaden und das wird jetzt im Rahmen des doppelten Abiturjahrgangs noch stärker beworben, damit diese Angebote, die bisher leider nicht so genutzt werden, dann auch stärker wirklich in den Fokus kommen, dass auch jeder weiß, dass es sie gibt und dass man die nutzen kann und dass man auch nicht darauf angewiesen ist, im Zweifel wirklich in der Bibliothek zu sitzen.
Herr Schneider, Sie schütteln den Kopf.
Dass eine Budgetsteigerung da ist, kann durchaus sein. Das wird nur interessant, wenn man sich zusammen anguckt, wie das Budget sich zusammensetzt. Bis vor wenigen Jahren hatten wir von staatlichen Zuschüssen noch eine doppelt so hohe Zahl. Diese Budgeterhöhung wird vollkommen aus Studiengebühren finanziert. Und die Erhöhung für dieses Jahr, die wir von staatlicher Seite erhalten haben, sind 10.000 Euro. Also wir sprechen hier von Beträgen im Millionenbereich und der Staat gibt uns 10.000 Euro mehr für die
Das ist ungefähr so viel, wie für die Studentengruppen im Semester oder im Jahr ausgegeben wird.
Ja, das kommt ungefähr so hin. Und es ist eine lächerliche Summe, kurzum. Und es ist schon eher traurig, dass das wirklich aus Studiengebühren finanziert werden muss.
Einwände, Herr Becker?
Also das Budget, nur um es vielleicht auch nochmal klar zu machen, wie viel die Uni-Bibliothek ausgibt, liegt heute bei 1,9 Millionen im Jahr. Das sind 700.000 Euro mehr als im Jahr 2005. Und als Student wäre es mir persönlich auch egal, wo das Geld herkommt. Also ich will halt gut ausgestattet werden. Und der staatliche Sockel ist im Vergleich in den letzten Jahren ja auch durchaus gewachsen. Die Uni-Bibliothek hat eben auch ein Niveau erreicht, wo sie sagen kann, also wir werden das bewältigen können. Einerseits wirklich durch kreative Maßnahmen wie die Parkscheibenregelung, die ja in Berlin und Münster erprobt wurde und wo da das Ergebnis war, dass tatsächlich der vorhandene Platz effektiver genutzt wird und auch keine Staus in dem Sinne eintreten. Und eben über der Turnaround eigentlich hin zu elektronischen Medien, den die Uni-Bibliothek ja seit Jahren auch forciert, sodass ich wirklich überzeugt bin, dass wenn das von den Studierenden auch wirklich angenommen wird in stärkerem Maße, dass sich dann eigentlich keine großen Probleme stellen werden.
Herr Schneider?
Also ich bezweifle ganz stark, dass es den Studierenden egal ist, wo dieses Geld herkommt. Es ist schon ein Unterschied, ob der Staat das trägt, das heißt, dass die Gemeinschaft das trägt, oder ob das jeder Studierende selbst bezahlen muss. Ist für mich ein erheblicher Unterschied. Und ich erinnere mich auch noch, wir hatten im Studiengebührenverwendungsgremium ist eben auch die Frage nach den 10.000 Euro aufgekommen, warum das eine geringe Steigerung ist. Und was uns als Studierendenvertretung dann entgegnet wurde, war die Tatsache, ja, die brauchen ja nicht mehr Bücher, wenn mehr Leute da sind. Also wenn das die Logik ist, mit der an den doppelten Abiturjahrgang rangegangen wird, dann sehe ich eher schwarz.
Vermutlich rechnen Sie mit einem vollen Geldbeutel der Eltern. Um es mal etwas sarkastisch auszudrücken.
Naja, aber auch bei Studiengebühren, wozu sind Sie denn da? Zur Verbesserung der Lehre. Und dazu gehört ja auch die Ausstattung mit Literatur dazu. Insofern ist es, glaube ich, das auch eher unstrittig, dass auch in die Bibliothek Gelder aus diesem Topf investiert werden.
Gut, wir wollen jetzt nicht über den Sinn und Unsinn von Studiengebühren sprechen. Dem weiche ich auch sogar noch aus.
Sonst sind wir vielleicht bis morgen noch da.
Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Literatur ist durchaus ein angebrachtes Mittel, wenn man dieser Logik folgt, der Studiengebühren. Die Frage ist nur, wenn der staatliche Zuschuss gleichermaßen gekürzt wird, dann ist der Sinn nicht mehr da. Das wurde nämlich damals auch versprochen, als Studiengebühren eingeführt wurden. Und das höre ich auch von jedem, der Studiengebühren unterstützt, dass sie sagen, dass dann gleichzeitig nicht andere Mittel gekürzt werden sollen, sonst ist der Sinn der Studiengebühren weg.
Rein mathematisch würde es Sinn machen. Stimmen Sie dazu?
Sie werden ja auch insofern nicht gekürzt, dass das Grundbudget, das diese Universität als Gesamtinstitution erhält, wird es das ja auch nicht. Also insofern, die Gelder werden halt anders verteilt, aber das ist ja ein Prozess, der in jedem System abläuft, auch in Universitäten, die jetzt in einem Bundesland liegen, wo keine Studiengebühren erhoben werden. Also es wird ja nicht immer gleich viel in den gleichen Bereich investiert, sondern man setzt ja auch Prioritäten. Also das ist jetzt ja eine Frage, die jetzt mit Studiengebühren eher auch mal nicht zusammenhängt.
Bleiben wir mal vorerst jetzt bei der Bibliothek. Wie steht es da um den Platz an Lese- und Lernplätzen in der Bib? Ellenbogen oder Parkuhr? Was wird besser funktionieren, Herr Schneider?
Ich glaube, momentan funktioniert weder noch. Die Parkuhren waren ja eigentlich eine recht interessante Geschichte. Ich glaube, die Parkuhren sind eher in den Taschen der Studierenden bisher gelandet als auf den Plätzen, was ich gehört habe. Ich habe bisher keine verwenden müssen. Es funktioniert weder Parkuhren noch der Ellbogen.
Wie sehen Sie dann die Leseplatz- und Lernsituation in der BIP für den doppelten Abiturjahrgang?
Muss ich mich meiner bisherigen Meinung anschließen, natürlich auch eher schlecht. Ich meine, wir kennen das als Studierende selbst, dass gerade in der Prüfungszeit alles voll ist. Und es sind nicht nur die Plätze in der BIP, es sind auch die Spindfächer, die vollkommen überbelegt sind. Und das sind Probleme, die wirklich aktiv angegangen werden müssen, auch schon Kleinigkeiten wie eben die Spindfächer, die man erhöhen könnte.
Wie sieht es jetzt die Uni Passau? Werden da in Zukunft die Leseplätze als Sonnenplätze im Sommersemester ausgegliedert oder wie könnte man auf dieses Problem reagieren?
Also vielleicht ist tatsächlich auch ein grundsätzliches Problem, dass die Lösungen, die man schon hat, vielleicht diese auch stärker kommuniziert werden müssen. Also es gibt zum Beispiel einen Kooperationsvertrag mit der Staatlichen Bibliothek Passau. Also wenn Sie dort sind, dann haben Sie ja Zugriff auf den gleichen Katalog und Sie können das auch, Sie können dort auch Ihre Bücher bestellen, Sie können sie dort eben auch nutzen, weil eben teilweise die Bücher auch dort liegen. Die Staatliche Bibliothek Passau hat einen wunderbaren, sehr großen Lesesaal. Und dieses Angebot ist aber offenkundig dann wahrscheinlich auch noch zu wenig bekannt. Aber die Möglichkeiten bestehen. Also man kann ausweichen und Plätze sind eben auch
und
vorhanden.
Und wo ist die dann, wenn ich fragen darf? Wo ist dann diese Staatliche Bibliothek?
Die ist in der Michaeligasse direkt neben dem Gebäude der ehemaligen Katholisch-Theologischen Fakultät.
Also etwas außerhalb?
Es ist nicht auf dem Campus, es ist in der Innenstadt. Also je nachdem, wo Sie wohnen, ist der Weg vielleicht sogar kürzer dorthin.
Wie sehen Sie diese Ausgliederung oder das Angebot, es auf diese Weise zu machen?
Ich wäre mal interessiert, wie die Staatliche Bibliothek Passau darauf reagiert, wenn die Studierenden sämtliche Leseplätze überrennen.
Es ist von Seiten der Staatsbibliothek ja sogar gewünscht. Also dieser Kooperationsvertrag sieht das ja genau vor, dass man tatsächlich Leute auch aufnimmt.
Es ist nur eben die Frage der Menge. Es ist ja eben bisher, wie Sie schon sagten, sehr unbekannt. Mir persönlich war es zum Beispiel auch nicht bekannt. Wenn es bekannt wird, ist eben die Frage, ob die Staatliche Bibliothek dann noch so begeistert ist, wenn es wirklich sehr voll wird.
Vielleicht findet ja ein Generationsaustausch statt von den Leuten, die bisher diese Bibliothek besuchen, was ja, denke ich, mehr Ältere sein werden. Oder wie kann man sich diese Bibliothek vorstellen? Ist das dann mehr wirklich so modern, also dass da wirklich auch mediale Leseplätze da sind? Oder ist es wirklich eine ganz klassische Bibliothek?
Also gut, Sie haben natürlich dort auch, also Sie haben dort einen Computeranschluss und können Sie eben auch zum Beispiel recherchieren im Netz der Universität. Also sprich, Sie haben Zugriff von dort auch auf den gesamten Literaturbestand der Universität Passau, weil es ein Katalog ist. Also Sie können ja auch hier an der Uni, können Sie ja Bücher auch bestellen. In manchen Fächern ist es ja sogar auch, gibt es ja Überschneidungen, die von der Staatlichen Bibliothek Passau beschafft wurden und die aber dann hier ausgeliehen werden können. Und umgekehrt, das ist ja auch genauso. Also es ist immer ein sehr großer, klassischer Lesesaal. Also es ist ja auch ein altes Gebäude. Aber sehr schön.
Im Moment haben wir noch allerhand Baustellen am Campus und an der Uni. Werden die jetzt bis zum Sommersemester fertig sein? Was denken Sie, Herr Schneider?
Bei der Cafete bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Soweit ich weiß, soll die bis dahin noch fertig werden. Die Mensa dauert noch an, soweit ich informiert bin. Es ist im Frühjahr 2012 und über das MUG-Gebäude müssen wir uns, glaube ich, vorerst keinen Kopf zerbrechen, dass das bis dahin fertig wird. Das hat noch ein paar Jährchen vor sich.
Aber eine Tiefgarage ist, glaube ich, auch noch ein kleines Fleckchen, das noch gemacht werden muss. Stimmt das?
Wüsste ich jetzt nichts darüber.
Gleich, wenn man reinfährt, rechts?
Gleich kein Autobesitzer, okay. Ist mir die Tiefgarage fremd, aber mit Tiefgaragen kennt die Universitätsleitung sich ja aus. Das hatten wir in den letzten Jahren ja ausführlich. Und da wird zur Not irgendwo Geld zu finden sein, das die Universitätsleitung nutzen kann.
Sehen Sie das auch so mit den Baustellen, dass die noch rechtzeitig fertig werden jetzt?
Und beim Zentrum für Medien und Kommunikation wird das ja nicht der Fall
sein.
Also
logisch,
da liegt die Planung ja so, dass das Ende 2012 fertig sein wird. Bei allem anderen wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es da irgendwie zu Verzögerungen kommt. Wobei, wie gesagt, für die Mensa kann ich das jetzt auch nicht so genau sagen, weil die ja vom Studentenwerk betrieben wird. Aber man ist natürlich auch, wie man in den Tiefgaragen ja gesehen hat, für Überraschungen auch nie gefeit. Aber wir hoffen das Beste, ja.
Sie hoffen das Beste, na wie gut. Gibt es jetzt Dinge, die jetzt im Zuge des doppelten Abiturjahrgangs neu gemacht oder neu angeschafft werden? Zum Beispiel mehr Parkungen für die BIP?
Das richtet sich ja nach dem Bedarf. Also die kann man, das ist jetzt ja auch kein Posten, wo man sagt, das könnte man sich nicht leisten. Je nachdem, wie viel man braucht, wird man sie halt auch bestellen.
Aber zum Beispiel für die neuen Räumlichkeiten oder so generell, neue Stühle oder neue Beamer, ist da irgendwas geplant jetzt wirklich für diese konkrete Situation?
Also wenn Räume neu eingerichtet werden, dann werden sie auch neu ausgestattet, ja.
Also da gibt es die ganz normale Schema F Grundausstattung.
Genau, ja.
Wie sehen Sie das? Sollte man was noch neu hinzuschaffen? Gibt es noch Dinge, die man bräuchte dringend?
Es ist natürlich die Frage dann, wie die komplette Infrastruktur weiter genutzt wird. Wir hatten zum Beispiel das Thema Tiefgarage, ob das weiter genutzt wird. Dann haben wir eine Frage zum Beispiel mit PC-Pools, weiß ich jetzt nicht, ob neue hinzukommen, inwieweit die genutzt werden. BIP haben wir jetzt ja schon gehört, wie das aussieht. Studentenwerk ist Herr Becker ja nicht von betroffen, was Mensa-Plätze angeht. Da wird zum Beispiel auch noch eng. Da werden wir, wie schon eben gesagt, bis zum Frühjahr 2012 mindestens noch warten müssen.
Bleiben wir gleich bei der Mensa und Cafete, auch wenn jetzt das Sache des Studentenwerks ist, aber rein aus Ihrer Sicht, werden die mit dem Mehraufkommen fertig werden? Was meinen Sie, Herr Schneider, ein Teller, zwei Gabeln oder einfach nur Gedränge?
Also in der Mensa wird es auf jeden Fall voll. Das wird mindestens bis Frühjahr 2012, wie eben schon gesagt, dauern. Da ist dann die Frage, wie sich das neue Konzept, wie das dann aussieht mit Frontcooking, was da alles geplant ist.
Und, können Sie es kurz erläutern, was damit gemeint ist?
Bisher wird das Essen hinten gekocht, wird nach vorne gefahren in Wärmebehältern und in Zukunft wird vorne gekocht, direkt vor den Augen der Studierenden, sodass sie das Kochen live miterleben können und direkt heiß von der Platte bekommen.
Dann könnten wir die Kochshow übertragen in den Hörsaal. Wie sieht die Universität diese Situation, auch wenn es das Studentenwerk dafür zuständig ist?
Also wir sind sehr erfreut, dass die Mensa eben renoviert wird. Also das Equipment, das dort drin war, ist noch im Betrieb, ist 25 Jahre alt. Also wenn es derart intensiv genutzt wird, ist auch klar, dass dann irgendwann einfach mal ein Austausch fällig ist und man um den auch nicht drumherum kommt. Und es ist auch gut, dass es eben jetzt geschieht. Und was dort passiert, also da ist ja auch tatsächlich, dass Prozesse effizienter gemacht werden und dann auch wirklich schneller passieren können. Also das betrifft ja sowohl die Essensausgabe als auch das Kochen und auch so Dinge wie die Spülmaschine wird auf alles wesentlich weniger Energie brauchen. Also insofern wird es eine enorme Verbesserung auch bringen, also im Rahmen der Abläufe. Wenn es eng werden sollte, dann wird natürlich auch da sich die Frage stellen, wie kann man da kurzfristig flexibel drauf reagieren? Also da kann ich jetzt natürlich auch wieder nicht im Namen des Studentenwerks sprechen, aber zum Beispiel gab es früher mal die Abendmensa, die ist allerdings eingestellt worden, weil das zu wenig Leute irgendwann genutzt haben, aber da wäre es ja zum Beispiel eine Option, dass man sagt, okay, das führt man wieder ein, sodass man jedem Studenten auch wirklich ein warmes Essen am Tag anbieten kann, aber natürlich wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn alle um 12 zum Essen rennen, dann halt nicht, also man kann auch eine Mensa ja so nicht auslegen, dass sie zu Spitzenzeiten alle aufnehmen kann. Also die Räumlichkeiten sind ja dafür gar nicht vorhanden.
Gäbe es irgendwie eine Notfallalternative, wo man noch Räumlichkeiten finden könnte, generell an der Uni?
Also die Universität ist ja in ihrer räumlichen Beschaffenheit, ist sie ja eigentlich komplett. Also sie hat jetzt ja auch keine Flächen mehr zur Verfügung, wo sie sagen könnte, da kann sie noch groß was draufbauen. Also das sieht man auch am Zentrum für Medien und Kommunikation. Das ist ja doch ein sehr platzsparender Bau. Aber darüber hinaus ist eigentlich keine Fläche vorhanden, wo man sagen könnte, da könnte man jetzt noch groß was draufbauen. Und es stellt sich natürlich immer das Problem, würde der Freistaat es bezahlen angesichts der Perspektive, dass die Studierendenzahlen so ab 2018, 19, 20 ja dann auch zurückgehen werden.
Wie sind Sie das, Herr Schneider?
Gut, mit dem Platz haben wir natürlich das klassische Problem mit der Spedition vor der Verwaltung, was theoretisch ein Bauland wäre, was aber durchaus ein leidiges Thema ist, kennt die Universitätsleitung auch. Zur Abendmensa kann man noch sagen, die ist sehr wahrscheinlich, da das Frontcooking eben sehr flexibel ist und dann auch wenige Köche da sind, können wir damit eigentlich rechnen, nach meinen Informationen. Ein Problem bei der Mensa ist, wir haben ja nicht nur die Platzfrage, sondern auch die finanzielle Frage. Letztes Jahr gab es Kürzungen im Mensa-Zuschuss von 40-50%. Die wurden nicht zurückgenommen entgegen den Versprechungen, die damals gemacht wurden. Und das heißt, mit billigeren Preisen werden wir nicht rechnen können. Auch im doppelten Abiturjahrgang nicht.
Das ist sehr schade. Wie steht die Uni dazu?
Gut, also wir können das ja nicht beeinflussen, also weil es auch ein Zuschuss an das Studentenwerk ist. Also, aber es ist natürlich auch völlig klar, dass so eine Institution wie das Studentenwerk ja auch so wirtschaften muss, dass es ja auch dauerhaft wirtschaftlich tragfähig ist. Also insofern ist das natürlich bedauerlich, dass diese Zuschüsse oder diese Kürzungen nicht zurückgenommen wurden, aber das ist eine Situation, mit der wir jetzt auch leben müssen.
Leben müssen oder nicht leben müssen? Studenten werden das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Wenn ihr mitreden wollt, könnt ihr gerne machen, 0851 225 69 77 oder per Mail in Studio, studio@campuscrew-passau.de. Adele mit Ride as Rain hier in der Campus Crew im Sonntag. Und wir haben gerade über die Mensa-Situation gesprochen und dem verbundenen wahrscheinlich engen Verhältnissen für das kommende Sommersemester. Jetzt laufen ja noch die Bewerbungsverfahren für die einzelnen Studiengänge. Herr Becker, wie läuft's da? So, was können Sie uns da berichten?
Also wir haben ja jetzt im Sommersemester verschiedene Studiengänge angeboten, die sonst nur im Wintersemester starten. Und davon sind einige zulassungsbeschränkt, einige zulassungsfrei. Also zu den zulassungsfreien können wir eben jetzt noch nichts sagen, weil dort läuft ja die Einschreibungsfrist vom 7. März bis zum 29. April. Also was da rauskommt, eben, ist jetzt eben noch schwer abzuschätzen. Bei denen, die zulassungsbeschränkt sind, das sind jetzt 308 Plätze, auf die haben sich über 2000 Leute auch beworben. Wobei man da eben dazu sagen muss, da sind eben auch sehr viele Doppelbewerber drin, also die sich an mehreren Universitäten bewerben. Also das gibt jetzt nicht so das Verhältnis von Leuten wieder, die in Passau wirklich studieren wollen und Plätzen, die zur Verfügung stehen. Aber es ist ungefähr das ähnliche Verhältnis, wie man es in der gleichen Situation vom letzten Wintersemester auch hatte in diesen Studiengängen.
Wie viel war es da?
Also jetzt hat man ja eine Überbuchung von, sagen wir mal, 1:7 und im Wintersemester war es 1:6. Also was darauf hindeutet, dass eben jetzt doch sehr viele Leute vom letzten G9-Abiturjahrgang tatsächlich auch wirklich zum Sommersemester studieren wollen, was ja auch der Appell der Politik war. Also man will diesen Höhepunkt, den der Doppelabiturjahrgang ja zweifelsohne bedeutet, zumindest so weit entzerren, dass nach Möglichkeit die G9er auch schon im Sommersemester anfangen und die ersten Absolventen des G8-Jahrgangs dann im Wintersemester kommen. Also diese Rechnung zumindest scheint aufgegangen zu sein. Es war eine große Befürchtung, dass alle im Wintersemester kommen. Das wird wahrscheinlich jetzt hier in Passau nicht der Fall sein. Aber das sind Zahlen, die sich auch so widerspiegeln bei den anderen Universitäten. Und ein Großteil des doppelten Abiturjahrgangs, das ist ja vielleicht auch wichtig zu wissen, wird ja bei den Fachhochschulen, also den jetzigen Hochschulen für angewandte Wissenschaft, landen. Und das war ja auch politisch so gewollt.
Sie haben jetzt gerade von den zulassungsfreien Studiengängen gesprochen, wo das Bewerbungsverfahren noch bis 29. April läuft. Aber was können Sie da schon jetzt bisher sagen? Wie viele haben sich da jetzt schon beworben?
Also da habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen vorliegen. Das wäre auch dann Kaffeesatzleserei, wie viele dann noch kommen werden. Also,
nee, aber generell schon mal, dass man, oder wie ist generell die Bewerbung denn abgelaufen? Ich meine, die meisten, die jetzt ihr Abitur machen, sind ja wirklich im Abi-Stress gewesen, auch durch die Klausuren. Kamen die jetzt wirklich geballt zusammen oder kam es wirklich so Tröpfchen für Tröpfchen?
Nee, also meine Informationen nach, also es sind ja wiederum zwei verschiedene Dinge. Also die Bewerbungsfrist für die beschränkten Studiengänge, die ist ja schon abgelaufen. Die fing ja an im Januar und er hat sich dann, glaube ich, bis März dann gezogen. Also da habe ich jetzt keine Informationen darüber, ob wann, zu welchem Zeitpunkt da jetzt die meisten eingegangen sind. Wobei das Bewerbungsverfahren in vielen Studiengängen ja auch relativ einfach ist. Also bei den Zulassungsfreien ist es ja einfach nur eine Online-Einschreibung. Da muss ich ihre Daten halt eintragen und fertig.
Herr Schneider, wenn jetzt die zulassungsfreien Studiengänge noch bis 29. April laufen, kann es dann vielleicht passieren, dass es zu einem gewissen Verwaltungskollaps führt an der Uni, wenn es so kurzfristig vor Studienbeginn praktisch noch dann erst die Grenze gezogen wird?
Das ist ja eigentlich immer so. Das ist, man kann sich ja immer noch bis zum letzten Moment eigentlich einschreiben. Ich glaube, die Damen und Herren in der Verwaltung sind da schon geübt und werden auch das noch bewältigen. Da bin ich ausnahmsweise mal guter Dinge.
Da kann ich Ihnen auch nur zustimmen.
Es ist ja dann doch relativ kurzfristig. Also zum Beispiel die Zulassungsbescheide, glaube ich, für die Beschränkten gehen bis zum 20.04. raus. Und besteht da eigentlich nicht die Gefahr, dass ich dann mit meinem Studienplatz unterm Innensteg schlafen muss? Wie sehen Sie das?
Also das Risiko tatsächlich ist ja vorhanden. Andererseits muss man, glaube ich, das auch ein bisschen in Relation rücken. Also der Wohnungsmarkt in Passau ist ja jetzt nicht derart eng, dass wirklich gar nichts mehr geht. Also im Vergleich auch eben zu Standorten wie Bamberg, also was man ja vielleicht als Vergleich für die Uni Passau auch heranziehen kann. Dort hat man ja teilweise die Situation, dass sich wirklich Studenten auch wieder exmatrikulieren, weil sie halt keine Wohnung finden. Also das ist eine Situation, wie sie in Passau meines Wissens nach eher nicht eintritt. Also was womöglich passieren wird, ist, dass man halt keine Wohnung mehr in der Innenstadt finden wird, sondern dass man tatsächlich wirklich darüber nachdenken muss, auch irgendwie in das weitere Stadtgebiet zu ziehen. Aber das ist, finde ich, jetzt auch wirklich keine allzu große Zumutung.
Wobei, wenn man ins weitere Stadtgebiet zieht, dann wäre vielleicht die Anbindung mit dem Bus notwendig, schätze ich mal. Aber wie ist denn da eigentlich die Situation, weil auch viele Studenten hier in Passau immer sagen, wieso ist es eigentlich nicht möglich, dass wir mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben da eine Vereinbarung finden für unsere Studiengebühren oder mit unserem Studienausweis diese Busse zu nutzen, gerade wenn jetzt durch diese Situation auch Leute weiter um den Campus herum, nicht wesentlich weit, aber so, dass man zum Beispiel auch mit dem Bus fahren könnte. Wie ist da die Situation, was hat sich da noch entwickelt von der Uni? In Gesprächen.
Also die Universität hat ja in regelmäßigen Abständen auch Kontaktgespräche mit der Stadt, aber es ist wohl so, dass das für die Stadtwerke, die ja die Betreiber dieser Busse sind, keine anzustrebende Option wäre, warum auch immer. Also vermutlich ist das vermutete Aufkommen dazu auch einfach zu gering.
Was können Sie erst dies raten, Herr Schneider?
Gut, ich glaube, die studentischen Viertel sind eigentlich sehr klar abgesteckt hier in Passau mit Heidenhof, Süd, Innenstadt, vielleicht auch noch Ilsstadt. Und das sind schließlich auch die Wohnungen, die meisten Studierenden, die neu kommen werden, haben möchten. Das ist gerade das Schöne an Passau, dass man zu Fuß zur Uni gehen kann und insgesamt keine weiten Wege hat. Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass sie auch weiter weg wohnen werden. Das bekannte Donauschwaben-Wohnheim ist der recht berühmt unter den Studierenden. Das Problem im Semesterticket kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Das ist auch für die Studierenden, für die meisten Studierenden eigentlich erst attraktiv, wenn es weitergehen würde wegen mir bis nach München. Also dass wir wirklich ein Regionalticket hätten und nicht auf Passau beschränkt, weil die meisten Studierenden immer noch im Stadtkern wohnen und eigentlich nur zu Fuß unterwegs sind.
Gerade kommt eine Frage rein, und zwar kommt eine 6 Tage, Woche in Frage, also dass auch am Samstag Vorlesungen stattfinden müssen, um alles abzudecken. Was können Sie dazu sagen, Herr Becker?
Also es ist tatsächlich auch im Gespräch, also jetzt nicht eine 6-Tage-Woche einzuführen, sondern wenn man diese flexiblen Regelungen treffen muss im Semester, wenn man sieht, okay, da ist irgendwo ein Raumproblem, das man mit dem, was man sich jetzt an Gedanken gemacht hat, nicht lösen kann, dass man dann tatsächlich in Bereiche geht, wo Räume auch schwach genutzt werden, also sprich Montag früh, Freitag Mittag, und dann diese Option eben auch ziehen muss. Aber samstags wird es keine Veranstaltung geben.
Nein. Ist das 100% sicher oder lassen Sie sich diese Option weiterhin offen?
Also wir glauben nicht, dass es so schlimm kommen wird, dass man diese Option wird brauchen wird. Also es ist ja auch nicht im Interesse der Studierenden. Also da muss man ja auch sehen, was bringt es, eine Veranstaltung anzubieten an einem Zeitpunkt, wo relativ wahrscheinlich ist, dass sie keiner besuchen wird.
Thema Überbrückungsangebote. Was kann man sich darunter vorstellen, Herr Becker?
Also Überbrückungsangebote, Sie haben im Bereich Rechtswissenschaften. Das sind Vorlesungen, Standardvorlesungen, die man sich dann auch anrechnen lassen wird können, im Umfang von 19 Semesterwochenstunden. Es ist eben noch kein reguläres Studium, aber man kann schon Scheine sammeln, um danach ins erste Fachsemester wechseln zu können.
Wie beurteilen Sie diese Angebote, Herr Schneider?
Das ist, Überbrückungsangebot trifft es eigentlich ganz gut. Es ist wirklich kein Studium unter dem, was wir kennen. Ich glaube, in Jura ist es Strafrecht, was angeboten wird, als einziges, was wirklich auch vorgesehen ist. Die anderen Vorlesungen, die angeboten werden, sind auch Teile des Grundstudiums, die aber für den Grundlagenschein, der nicht zwingend ist in Passau. Das heißt, diese Wahl haben die Studierenden nicht. Und der klassische Beginn mit Privatrecht ist auch nicht gegeben, mit Privatrecht und Staatsrecht. Und ein anderes Problem, was ich jetzt, und auch eine Frage, die sich mir gestellt hat, das ist die Übernahmegarantie. Weil auf der Internetseite konnte ich nur lesen, dass wahrscheinlich kein NC eingeführt wird, dass das nicht geplant ist im Wintersemester. Aber es steht nirgends etwas, dass die Studierenden, die jetzt anfangen, Rechtswissenschaften zu studieren, auch auf jeden Fall im Wintersemester damit weitermachen können.
Also wer diese Kurse belegt, der wird auch einen Studienplatz bekommen, ja.
Das ist sichergestellt auf jeden Fall. Mhm. Viele fangen ja dann doch erst im Wintersemester an. Sie haben gerade schon gemeint, Sie haben nicht den Verdacht, gnadenlos überrannt zu werden dort. Aber was wird bis zum Wintersemester denn noch geschehen? Gibt es da noch Pläne oder Dinge, die bis zum Wintersemester noch gemacht werden?
Gut, einen Punkt hatte ich ja schon genannt. Also zum Wintersemester wird eben in der Michaeligasse bei der katholisch-theologischen, ehemals katholisch-theologischen Fakultät, werden diese Räume hergerichtet. Das aus der Bibliothek, die dort angesiedelt ist, Seminarräume werden. Alles Weitere ist ja so geplant worden, dass man ja tatsächlich jetzt schon zum Sommersemester auch fertig ist, weil man ja die Hoffnung auch tatsächlich hatte, dass dieser große Anstieg sich ja verteilt eben auf das Sommersemester und auf das Wintersemester, und so wird es voraussichtlich ja auch kommen.
Herr Schneider, wie sehen Sie das mit dem Wintersemester? Muss man dann vermutlich einen Ersti auf den Schoß nehmen in den Vorlesungen?
Wäre natürlich auch eine schöne Sache, wenn die Leute sich gleich näher kommen und sich gleich kennenlernen.
Ist ja bei dem hohen Damenanteil.
Ja, auch eine Passauer Berühmtheit. Ich nehme an, dass sich die Situation im Wintersemester ebenso darstellen wird wie im Sommersemester, dass es eben auch durchaus zu diesem Problem kommen kann. Das werden wir aber wirklich erst wissen, wenn es soweit ist.
In Augsburg fehlen viele Dozenten. Sie haben schon vorher gemeint, da hat Passau schon Abhilfe geschaffen. Wie genau steht es denn darum mit dem mehr Lehrpersonal?
Also die Universität hat die Gelder, die sie zur Verfügung gestellt bekommen hat, dazu genutzt, dass man 26 neue Stellen auch geschaffen hat. Also das sind jetzt auch nicht nur Lehrpersonal, sondern wenn sie eine Professur einrichten, braucht diese Professur natürlich auch eine Sekretärin. Aber der Großteil ist durchaus Lehre. Es wird auch mehr Geld zur Verfügung gestellt, um diese Tutorien machen zu können, da wo sie nötig sind. Und was die Universität Passau auch noch gemacht hat, also unabhängig jetzt von der Zielvereinbarung, also wir haben gewisse Professuren oder Stellen, wo wir wissen, die werden zu einem bestimmten Zeitpunkt X frei. In den nächsten Jahren haben wir jetzt eben schon vorzeitig neu besetzt, also so dass es zu einem gewissen Zeitraum zu einer Doppelbesetzung eben kommen wird in einigen Bereichen.
Sehen Sie das eher entspannt, Herr Schneider?
Ich sehe zwei Probleme. Das einerseits, dass die Gelder nicht in alle Bereiche fließen. Wir haben zum Beispiel im Sprachenzentrum nach den letzten Zahlen, die ich jetzt vorliegen hatte, gibt es keine Erhöhung an Dozierenden, was ja eigentlich gerade ein Kern in Passau ist. Und eine andere Frage ist auch, dass die Dozierenden...
Herr Becker blättert.
Leicht irritierend, aber in Ordnung, dann haben wir die genauen Zahlen vorliegen. Dass die Dozierenden, wie eben schon gesagt wurde, das ist eine Zeit von 5 Jahren, und jeder, der irgendwie mal wissenschaftlich gearbeitet hat, beziehungsweise Leute kennt, die im wissenschaftlichen Bereich arbeiten, weiß, dass die äußerst schwere Arbeitsbedingungen haben, und in diesen 5 Jahren haben wir jetzt eine Flut von Dozierenden, die angestellt werden, und mir stellt sich halt auch die Frage, was mit denen geschieht.
Was sagt die Uni dazu?
Also es ist so, tatsächlich so, im Rahmen der Ausbauplanung, dass man nach einem bestimmten, also sobald diese 5-Jahres-Frist eben vorbei ist, für die man jetzt zusätzliche Gelder auch bekommt, einen Teil dieser Stellen auch wird zurückgeben müssen. Das sind aber 15%. Und das ist jetzt auch nur die Planung. Also das kommt natürlich auch darauf an, wie sich wirklich die Studierendenzahlen wirklich entwickeln werden. Und im Rahmen jetzt dieser Diskussion mit dem Zukunftsrat überlegt die Uni ja auch, wie kann sie sich verändern, um auf die Anforderungen, die dort gestellt werden, zu reagieren. Also ist ja ein Konzept namens Technik Plus vorgestellt worden. Und welche Auswirkungen das dann haben wird, auch auf die personelle Ausstattung, das ist dann eine politische Frage, die momentan, wo man ja nicht weiß, wo die Diskussion hingehen wird, wo wir aber hoffen, dass wir da sicher auch zum Zuge kommen werden. Also der politische Druck, dass mehr Technik nach Passau bzw. nach Niederbayern kommen soll, ist ja da. Und da hoffen wir natürlich, dass dann das dazu führt, dass einige der Stellen, die wir wieder abgeben müssen, vielleicht auch bleiben werden.
Gerade hat uns noch eine Mail erreicht, und zwar: Das Problem mit den Sitzplätzen in den Hörsälen gab es ja auch schon zu der Zeit, als es noch keine Studiengebühren gab und jeder studieren durfte, konnte. Das Problem hatte sich ja mit den Studiengebühren von selbst erledigt, laut Meinung der Schreibenden. Aber auch jetzt schon sind die Plätze in den kleinen Hörsälen, zum Beispiel Hörsaal 2, 3 und 4, nicht mehr ausreichend. Wenn jetzt 400 zusätzliche kommen, wird das dann noch schlimmer oder nicht, Herr Becker? Was sagen Sie darauf?
Also die Plätze verteilen sich ja. Also die Universität hat sich ja auch bewusst entschieden, in den Bereichen diese Plätze zu schaffen, die ja auch arbeitsmarktrelevant sind. Also es wird jetzt nicht alles mit der Gießkanne verteilt, sondern es geht ja in die Bereiche Recht, Wirtschaft, Informatik und gewisse Teile der Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel MOOC. Also unseren Planungen gehen eigentlich schon davon aus, dass die Plätze ausreichen. Wo es nötig sein wird, wird man auch flexibel reagieren. Und wenn man in manchen Hörsälen durch einfache, schnell zu realisierende Maßnahmen da mehr Sitzplätze schaffen kann, dann wird man das sicher auch ins Auge fassen.
Aber strukturieren Sie dann zum Beispiel auch bestimmte Lehrveranstaltungen in andere Hörsäle, die dann mehr Kapazität bieten?
Also soweit das halt geht, ja. Also die Raumverteilung funktioniert ja auch IT-gestützt. Also das heißt, man kann dann doch relativ schnell sehen, wer braucht wie viele Kapazitäten. Da, wo die Kapazitäten nicht ausreichen, weil die Hörsäle eben die Masse derjenigen, die eine bestimmte Veranstaltung braucht, nicht aufnehmen kann, da muss man eben dann tatsächlich flexibel reagieren mit den Maßnahmen, die wir jetzt vorhin angesprochen hatten, also sprich Videoübertragung oder Aufzeichnung, wobei Aufzeichnung sicher das geeignetere Mittel ist.
Der Schneider schüttelt wieder den Kopf.
Ich bin nur so begeistert, dass die IT-gestützte Raumverteilung so gelobt wird, die Universität nicht bereit ist, aus eigenen Geldern zu finanzieren. Das bezahlen auch die lieben Studierenden. Wurde auch abgelehnt, dass das nicht aus Studiengebühren finanziert wird. Videolösung habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es keine Lösung sein kann, dass man überschüssige Plätze einfach an den Schreibtisch übergibt, beziehungsweise nicht vorhandene Plätze.
Und was machen wir jetzt im Falle von, dass die Professoren zum Beispiel reihenweise an das IT-Zentrum schreiben, die Plätze reichen nicht? Weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass zum Beispiel in Modulen, in denen zum Beispiel durch verschiedene Studienordnungen, wie es bei MOOC sehr der Fall ist, also da gibt es ja die alte, die neue und die niegelnagelneue oder wie sie alle heißen, und dass dann Basismodule und Schwerpunktmodule zum Beispiel zusammenkommen, also wirklich mehrere Semester, aber dadurch, dass wir nur einen Audimax haben, was machen wir dann, wenn da ein Ansturm da ist?
Also da müsste man sich jetzt wirklich ein Beispiel ansehen. Also das kann ich jetzt so ohne Kenntnis von der alten, der neuen und der niegelnagelneuen Studienordnung jetzt so aus dem Bauch raus nicht beantworten. Ich gehe aber mal davon aus, dass Sie einen Studiengangsleiter haben, der so viel Weitsicht hat, dass er dieses Problem im Vorfeld schon erkennt und sich frühzeitig eben auch an die Verwaltung wendet. Und dann werden auch Lösungen gefunden werden können, ja.
Dann werden wir das an ihn so weitergeben. Kommen wir zur Schlussrunde hier im Sonntag. Herr Schneider, was muss noch getan werden, Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, es muss vor allen Dingen besser kommuniziert werden. Das ist eine der Kernprobleme. Deswegen ist es auch schön, dass wir hier die Sendung haben, dass wirklich auch die Studierenden besser informiert werden darüber, was sind die Probleme, die mit dem doppelten Abiturjahrgang kommen. Was hat die Uni vor, dagegen zu machen, beziehungsweise was hat sie schon getan? Und wie wird die Studiensituation dann schließlich aussehen? Und eben auch natürlich mit der Prise der Kritik der Studierendenvertretung.
Was muss Ihrer Meinung noch getan werden?
Also da sind wir jetzt, glaube ich, uns sogar einig. Also Kommunikation ist da sicher ein Knackpunkt. Also das werden wir auch im Rahmen des Studio-Infotage, also der wird jetzt im April stattfinden, werden wir das auch, soweit es geht, versuchen. Im Web vielleicht das Angebot auch noch ein bisschen ausbauen.
Dazu werden wir beitragen.
Aber der grundsätzliche Appell ist eigentlich schon, also das ist jetzt eine Situation, die von allen Beteiligten, glaube ich, sehr viel Flexibilität verlangt, also sowohl von der Universität als auch den Studierenden. Also es ist auch, glaube ich, eine Aufgabe derjenigen, die an die Universität kommen, dass sie sich auch selbst möglichst genau informieren und nicht erwarten, dass es hier weitergeht wie in der Schule, dass man ihnen einen Stundenplan schreibt. Also das wird nicht passieren, und ich hoffe auch, dass eben die Fachschaften zum Beispiel bei den O-Wochen da ihre Informationen da auch entsprechend strukturieren werden.
Wie wird Ihrer Meinung nach die Studiensituation wohl aussehen, Herr Becker?
Also es wird mehr Flexibilität gefordert sein, sowohl von der Universität als auch von den Studierenden. Aber wenn man sich auf diese Flexibilität eben auch einlässt, dann glaube ich, dass die Studienbedingungen in unveränderter Weise so qualitativ hoch sein werden, wie das in der Vergangenheit war und wofür die Universität Passau ja auch bekannt ist. Und deswegen steigen ja auch die Studierendenzahlen kontinuierlich in den letzten Jahren.
Wie sehen Sie das, Herr Schneider?
Da darf ich die Universitätsleitung zitieren aus einem Gespräch, und das waren drei Worte: Es wird eng.
Dann wird es auch ein bisschen wärmer, was im Sommer zwar nicht so gut ist, aber gut. Herr Becker, stellen Sie sich vor, Sie wären heute Student. Was würden Sie am liebsten oder als erstes machen?
Wenn ich mich entscheiden müsste, was ich studiere oder wenn ich schon Student wäre?
Wenn Sie Student wären, also was, nehmen Sie mal an, Sie wären hier in Passau Student irgendeines beliebigen Faches. Was fällt Ihnen spontan ein, was Sie da machen würden?
Also mit Blick auf den doppelten Abiturjahrgang würde ich mir schon genau ansehen, also welche Veranstaltungen will ich besuchen, wie erwarte ich, wie es dort sein wird und wie kann ich also den Alltag schon vorher so strukturieren, dass ich mir sicher sein kann, dass ich das dann auch wirklich gut auf die Reihe bekomme. Also ich denke mal, ich würde mich jetzt schon im Vorfeld, glaube ich, gut vorbereiten.
Ist es Ihre realistische Einschätzung aus Ihrer eigenen Studienzeit oder eher die gewünschte?
Wahrscheinlich ein Mix aus beidem, ne? Also ich hätte es mir als Student wahrscheinlich vorgenommen, aber dann nur unzureichend umgesetzt.
Herr Schneider, stellen Sie sich vor, Sie wären heute Mitarbeiter der Uni Passau. Was würden Sie als erstes oder am liebsten machen?
Das ist natürlich schon mal die Frage, in welcher Rolle ich denn wäre als
Mitarbeiter. Tun Sie sich eine aus.
Da gibt es ja ziemlich eine breite Kategorie. Ja, natürlich, wie wir schon hatten, das Problem doppelter Abiturjahrgang. Ich nehme an, darauf zielt auch die Frage ab. Würde ich natürlich probieren, dass alle Gruppen, die daran mitwirken, stärker zusammenarbeiten, um das Problem wirklich effektiv anzugehen und kein Gegeneinander. Und ja, dass wir das wirklich zusammen angehen, das Problem.
Dann hoffen wir das Beste jetzt für das Sommersemester. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt auch bei Ihnen bedanken. Einmal an Sie, Herr Becker, danke fürs Kommen, Pressesprecher der Universität Passau. Und auch an Sie, Herr Schneider, Vertreter des Sprecherrates der Studenten. Schönen Sonntag noch, auch euch da draußen. In diesem Sinne, vielleicht hört man sich bald wieder. Alles Gute.